Domradio weltweit.
5000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr gestorben bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Das sind so viele wie noch nie zuvor, obwohl insgesamt die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind und obwohl zahlreiche Schiffe der Europäischen Union da im Mittelmeer unterwegs sind. Deren erstes Ziel ist es aber eben nicht, Menschen in Seenot zu retten, sondern die Grenzen zu überwachen und Schleusern das Handwerk zu legen. Eine Gruppe von engagierten Menschen aus Berlin, die hat sich deshalb vor 2 Jahren zusammengetan, ein Boot gekauft und die sind seitdem im Mittelmeer unterwegs, um Menschenleben zu retten. Sea-Watch heißt der Verein. Heute sprechen wir über die Arbeit von Sea-Watch und was die Macher von Sea-Watch auf dem Mittelmeer alles so erleben. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Das Mittelmeer ist die gefährlichste Grenze der Welt. Eine der wenigen Grenzen, die noch offen ist Richtung Europa, aber eben zugleich auch lebensgefährlich, weil Menschen kommen in überfüllten, seeuntüchtigen Nussschalen und Schlauchbooten zu uns und viele von ihnen können nicht schwimmen. Die Bilder kennen wir alle aus den Nachrichten. Rund 5000 Menschen sind allein im vergangenen Jahr bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, umgekommen. Das sind so viele wie noch nie. Und diesem Sterben wollte eine Gruppe Engagierter aus Berlin irgendwann nicht mehr zusehen. 2014 schlossen sie sich zusammen und kauften ein Boot, gründeten den Verein Sea-Watch und seitdem sind die Macher im Mittelmeer unterwegs, um Menschenleben zu retten. Über die Arbeit von Sea-Watch sprechen wir heute hier in Domradio weltweit. Zu Gast ist Frank Dörner. Er ist Arzt. Er war schon auch mit dabei auf mehreren Fahrten der Sea-Watch im Mittelmeer. Er gehört dem Vorstand des Vereins an und er ist heute hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Dörner. Schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie uns doch mal, was ist Sea-Watch? Also wie funktioniert Ihre Arbeit?
Sea-Watch ist die erste Nichtregierungsorganisation aus Deutschland, die beschlossen hat, ein Schiff zu kaufen und einfach aufs Mittelmeer zu gehen und den Leuten dort zu helfen, wo sie diese Hilfe am nötigsten brauchen, zu gucken, was passiert und im Übrigen auch ein Beispiel zu sein für andere, die das vielleicht auch nachahmen wollen.
Sie sind selbst seit März 2015 dabei. Erzählen Sie uns von Ihrem letzten Einsatz.
Nun, der letzte Einsatz war im September und wir hatten 2 größere Einsätze während dieser 14 Tage, die wir auf See verbracht haben. Und bei einem haben wir knapp 80 Menschen an Bord genommen, die durch ein Militärschiff, was auch vor Ort war, einfach nicht aufgenommen werden wollten, muss man sagen. Und wir mussten zum Teil sehr entkräftete, sehr kranke, junge somalische Leute an Bord versorgen, die uns erzählten, dass sie mehrere Monate gefangen gehalten worden waren unter erbärmlichsten Bedingungen, die gefoltert worden waren, die ausgehungert worden waren, die regelmäßig ihre Familien anrufen mussten und unter Todesandrohungen diese um Geld anflehen mussten, damit ihre Kidnapper ihnen nicht noch Schlimmeres antun würden. Und als sie dann letztendlich komplett ausgepresst waren und nichts mehr möglich war, also kein Geld mehr fließen konnte und diese Jungs auch total krank auch schon waren, völlig entkräftet, haben sie die auf die Boote geschmissen und dann einfach losgeschickt. Und so trafen wir die dann ungefähr bei der 24-Meilen-Zone dann an.
Wie lange sind Sie da unterwegs? Mit wie vielen Menschen sind Sie auf dem Boot? Woher haben Sie Ihre Informationen, dass dort irgendwo Schiffbrüchige auf dem Meer sind oder dass da irgendwo ein Schlauchboot schaukelt?
Ja, also man muss sagen, am Anfang in 2015, als wir mit der damaligen kleinen Sea-Watch 1 noch losfuhren, war es halt so, dass wir gar nicht richtig wussten. Wir haben uns die ganzen Auffindorte vorher angeguckt und überlegt, wo denn die wahrscheinlichsten Korridore der Flucht irgendwie stattfinden würden und sind dann losgefahren und haben dann mit unseren Ferngläsern diese Boote gesehen und waren völlig überrascht, wie viele das waren und dass wir gar nicht groß suchen mussten, sondern die einfach da waren. Das heißt, es ist zum einen nicht so, dass dieses Mittelmeer so riesig ist, dass man diese Nadel im Heuhaufen suchen muss, sondern man weiß halt, von wo diese Boote letztendlich auch überwiegend abfahren. Und wenn man sich dort entsprechend dann ein Patrouillensystem überlegt, dann kann man die Chance erhöhen, diese Boote rechtzeitig zu finden. Und das ist letztlich, was wir in den letzten Monaten oder über die letzten 1,5 Jahre auch mitgelernt haben, dort zu sein, wo es am wahrscheinlichsten ist. Wenn wir dann so ein Boot gesichtet haben, meistens wirklich über Ferngläser schlicht oder über einen Notruf, der in der Rettungsleitzentrale in Rom ankommt. Wenn noch ein Satellitentelefon auf so einem sinkenden oder in Seenot befindlichen Boot ist, dann fahren wir dorthin, versuchen die Sea-Watch möglichst weit im Hintergrund zu halten, damit die Leute gar nicht erst denken, dass sie direkt auf dieses Boot übersteigen könnten oder durchschwimmen zum Beispiel dieses Boot erreichen könnten. Gehen also mit den Schnellbooten dorthin, versuchen mit den Leuten erstmal zu reden, dort Vertrauenspersonen zu finden, die dann unsere konkreten Ansprechpartner während der Folgezeit sind. Dann zu gucken, dass wir möglichst schnell die Schwimmwesten austeilen, weil ein Großteil der Leute unserer Erfahrung nach nicht schwimmen kann. Und dann wird geguckt, gibt es akute, schwere medizinische Notfälle, wie viele Frauen sind an Bord, wie viele Kinder, wie geht es denen insgesamt, wie dehydriert, entwässert sind diese Leute und wie ist der Zustand dieses Bootes letztendlich. Denn häufig ist es so, dass die schon im schlechten Zustand sind, schon Luft verlieren und dann muss man natürlich schnell handeln.
Ich war überrascht, dass Sie haben es ja soeben gesagt, in Ihrem letzten Einsatz haben Sie Personen an Bord genommen, was aber die Ausnahme ist. Ihr Ziel ist es eben nicht, dass die alle an Bord kommen. Warum?
Nun, die Idee war natürlich am Anfang ganz klar zu sagen, wir wollen dort sein als die Erstretter, wenn man so will. Also wir wollen nur verhindern, dass die Menschen nicht sterben und dann wollen wir aber auch nicht Lückenbüßer sein für ein System in Europa, was bewusst so lückenhaft gelassen wird, damit es eine Abschreckung dort ist, damit möglichst auch Menschen sterben und das irgendwie als politisches Mittel eingesetzt werden kann. Zumal wir natürlich auch nicht die Möglichkeiten hatten. In diesem Moment waren wir ein ganz kleines Schiff. Das Problem bei diesem Transport einsetzen dann auch ist, dass man nicht mehr dort sein kann, wo man eigentlich so nötig gebraucht wird, nämlich dort, wo die Boote untergehen. Man ist dann lange Tage auf dem Weg zum Festland, muss dann die Leute entsprechend dort absetzen, muss dann wieder den Weg zurück machen und das heißt, für ein langsames Schiff wie unseres, dass es 5, 6 Tage aus dem Suchgebiet raus sein müsste und das bedeutet wiederum, dass die Kapazitäten vor Ort, um die Leute zu retten, die akut in Seenot sind, in diesem Moment einfach nicht mehr ausreichen.
Wie die Arbeit von Sea-Watch als Erstretter funktioniert, das hat uns Frank Dörner erzählt. Der ist heute hier bei uns zu Gast in Domradio weltweit. Frank Dörner ist im Vorstand des Vereins Sea-Watch. Ja, und wie das alles mit Sea-Watch anfing, wie eine Landratte dazu kam, einen total windschiefen Kutter zu kaufen, um damit Menschenleben zu retten. Das klingt verwegen, aber genau so geht die Geschichte von Sea-Watch, die ja am Ende ein gutes Ende hat. Und diese Geschichte erzählen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Da muss man doch was machen, das dachte sich der Berliner Unternehmer Harald Höppner. Im Frühjahr 2014, das war so einer der Tage, wo die Nachrichten schon wieder über Hunderte von Ertrunkenen im Mittelmeer berichteten und wir im Fernsehen die ganzen Bilder von den gekenterten Booten gesehen haben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren schon über 22.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken seit dem Jahr 2000. Und damals beschloss eben jener Unternehmer Harald Höppner, einen alten Kutter zu kaufen und damit ins Mittelmeer zu gehen und Menschenleben zu retten. Jetzt muss man dazu sagen, Harald Höppner ist eine ausgewiesene Landratte. Er sagt von sich selber, er hatte bis dahin noch nie ein Schiff betreten, noch nicht einmal einen Ausflugsdampfer. Und das Schiff, das er dann kaufte, war mindestens 100 Jahre alt. Das klingt mindestens nach einem Himmelfahrtskommando. Wir sprechen aber heute hier über die Arbeit von Sea-Watch. Bei uns zu Gast ist Frank Dörner aus dem Vorstand des Vereins Sea-Watch, der sich später aus diesem Vorhaben entwickelt hat. Herr Dörner, was können Sie uns denn über die Anfänge von Sea-Watch berichten?
Also das ist natürlich auch so ein bisschen die Historie, die man nachlesen kann. Und ich kenne aber mittlerweile natürlich das Gründungstrio ganz gut. Und das sind im Grunde Leute gewesen, die auch darauf reagiert haben, was dort in 2014 ständig passiert ist, dass diese Menschen vor den Augen der Weltöffentlichkeit in einem europäischen Meer sozusagen ertrunken sind und gesagt haben, hier gibt es keine politische Antwort, also müssen wir irgendwas tun. Das kann man doch nicht mehr akzeptieren. Wir können doch nicht immer nur die Verantwortung dort suchen, wo dann keine Antwort kommt, sondern wir tun jetzt einfach all unser Geld zusammen, was wir irgendwie erübrigen können und dann sehen wir, was wir damit machen können. Und wir kaufen ein Boot. Wir werden uns das schon anlernen können, was man braucht. Wir werden die richtigen Leute finden, die uns unterstützen. Und dann versuchen wir, das Bestmögliche zu tun. Und ich habe tatsächlich das auch so als faszinierend empfunden. Ich komme von einer großen Organisation, die mit viel Logistik, Administration und so weiter sehr groß geworden ist, Ärzte ohne Grenzen. nämlich die ja nun die weltweit größte medizinische Hilfsorganisation sind, die ganz anders funktionieren natürlich, weil sie all diese Geschichte haben, aber weil sie natürlich auch ihre eingefahrenen Muster haben, weil natürlich auch viele Dinge dann auch langsamer sind. Ne? Das ist eine enorme Maschinerie. Hier ist es anders. Hier kann man mit sehr spontanen Ideen manchmal sehr viel bewegen und auch konkret umsetzen. Das geht dann sehr schnell und so ist das, glaube ich, auch dort entstanden. Und man muss sagen, wir sind da, weil halt sich vielerorts irgendwie nicht darum gekümmert wird, weil halt zunehmend auch die europäischen Regierungen einfach dieser Verantwortung nicht mehr gerecht werden wollen. Trotz des ganzen Militäreinsatzes, der dort stattfindet, trotz der NATO, die vor Ort ist, trotz Frontex, die vor Ort sind, trotz EUNAVFOR-Kontingenten, die dort vor Ort sind. Das Mittelmeer ist das bestüberwachte Meer überhaupt und trotzdem ist es die gefährlichste und tödlichste Grenze dieser Welt.
Die Geschichte klingt ja ein bisschen so wie die von Kap Anamur, die Ende der 70er Jahre im südchinesischen Meer Flüchtlinge gerettet haben, wo es ja auch Rupert Neudeck und seine Frau waren, die mit persönlichem Einsatz und Kapital dieses Projekt angeschoben haben. War das damals ein Vorbild? Hatten Sie jemals Kontakt mit Rupert Neudeck?
Also direkt nicht. Es kann sein, dass Harald und seine Freunde sowas als Vorbild vielleicht im Kopf hatten, aber es wurde nie so direkt irgendwie Bezug darauf genommen. Wobei natürlich einige der Problematiken auch, die damals die Kap Anamur erfahren hat, heute auch für uns doch als warnendes Beispiel da sind, um immer zu sagen, die Kriminalisierung, die dort passiert ist, vor der sind wir auch nicht geschützt. Und wir sehen sehr deutliche Schritte dahin, dass auch die Hilfsorganisationen, die jetzt dort tätig sind im Mittelmeer, zunehmend in negatives Bild versucht wird zu stellen und auch in gewisser Weise verantwortlich zu machen für vieles, was dort als Flüchtlingskrise diffamiert wird.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für die Versuche der Kriminalisierung?
Nun, es hat jetzt zum Beispiel einen Bericht der Financial Times gegeben, in dem von Frontex Seite zitiert wird, in dem es heißt, dass wir durch unsere Präsenz direkt die ganzen Flüchtlingsboote von den Schleusern im Grunde übernehmen würden. Also wir werden in direkten Zusammenhang mit diesen kriminellen Schleuseraktivitäten gestellt und das hat mit Sicherheit System und ist auch eine Intention dieses Artikels oder dieser lancierten Statements, die dort stattfinden. Und wir fürchten natürlich oder befürchten, dass in nächster Zeit im Rahmen der weiteren Abschottungsintentionen der Europäischen Union auch gerade wir möglichst mundtot gemacht werden sollen und auch aus der Region verdrängt werden sollen, damit möglichst wenig Zeugnis abgelegt werden kann.
Wie finanzieren Sie sich eigentlich?
Nun, wir finanzieren uns durch private Spenden. Insofern sind wir sehr interessiert natürlich, dass Leute, die das, was wir machen, unterstützenswert finden, auch ein bisschen Geld zusammentragen und das hoffentlich dann auch überweisen an uns oder andere Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Denn es ist so, dass natürlich wir institutionelle Gelder, also Gelder von Regierungen, die direkt involviert sind in diese Situation, generell ablehnen. Wir wollen kein Geld von der Europäischen Union, die ja verantwortlich ist für diese Art von Politik. Und wir können uns nicht bezahlen lassen und gleichzeitig sagen, ja, ihr seid aber schuld daran. Und zum Beispiel hat Ärzte ohne Grenzen auch den Schritt gemacht, jetzt sämtliche Gelder der EU auch abzulehnen, solange dieses System weiter bestehen bleibt. Und das sind immerhin 50 Millionen Euro im Jahr gewesen, die sie da für ihre Einsätze in verschiedenen Regionen dieser Welt bekommen haben.
Wie das alles mit Sea-Watch angefangen hat, das hat uns Frank Dörner erzählt. Der Verein Sea-Watch ist mit seinem Schiff im Mittelmeer unterwegs, um Menschenleben zu retten. Das ist das eine Ziel des Vereins. Das andere ist es aber auch, Öffentlichkeit zu schaffen, eben auf dieses Sterben im Mittelmeer immer und immer wieder aufmerksam zu machen. Und wie das funktioniert, welche Tücken sich auch manchmal bieten bei der Arbeit mit den Medien, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit. Wir sprechen ja heute über den Verein Sea-Watch. Ja, und Leben retten im Mittelmeer, das ist die eine Aufgabe, der sich der Verein verschrieben hat. Den stellen wir heute, wie gesagt, hier vor in weltweit. Frank Dörner ist einer der Vorsitzenden von Sea-Watch. Er ist heute hier bei uns zu Gast im Studio. Herr Dörner, Sie haben gesagt, dass Sie es aber auch als Ihre Aufgabe ansehen, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Sterben im Mittelmeer, Öffentlichkeit für ein Thema zu schaffen, das hier in Deutschland eigentlich lange Zeit wenig Beachtung fand, obwohl ja im Grunde schon Anfang der 2000er Jahre Kap Anamur zum Beispiel im Mittelmeer unterwegs war und Menschen gerettet hat. Damals hat man wenig über das Sterben im Mittelmeer gehört. Mittlerweile ist es ja so, dass wir fast täglich Bilder im Fernsehen sehen und Nachrichten von Ertrunkenen, beispielsweise im Radio in den Nachrichten hören. Was denken Sie eigentlich, woran liegt das? Also sind es so viel mehr geworden, so viel mehr Opfer, oder ist einfach die Berichterstattung über diese Fälle auch mehr geworden?
Also ich denke beides. Sie haben völlig recht, dass natürlich auch vorher schon geflüchtet wurde über diese Route und dass viele Menschen auch den Tod gefunden haben. Und damals haben das viele Menschenrechtsorganisationen versucht anzuklagen, aber dem wurde sehr wenig Gehör geschenkt. Jetzt ist es mittlerweile aber so, dass sehr viele, der Fluchtdruck ist massiv größer geworden in vielen Regionen dieser Welt. Die Krisensituationen sind einfach auch verschärft in vielen Regionen und damit sind immer mehr Menschen auf dieser Flucht. Wir müssen uns vorstellen, dass wir heute über 60 Millionen Flüchtlinge haben. Das sind so viele, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg sowieso schon nicht mehr gegeben hat. Und natürlich kann man sagen, dass auch die enorme Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen gesetzt hier, dazu geführt hat, dass sehr viele Leute überhaupt diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, dass sie sich dessen bewusst waren, dass das auch Menschen waren. Das sind nicht nur Zahlen, es geht nicht nur darum, dass hier wieder 500 Leute gestorben sind und dort so und so viele Flüchtlinge angekommen sind, sondern dass dieses Individuen sind, die mit ihrer eigenen Geschichte ankommen. Das sind Männer, Frauen und Kinder, die Fürchterliches durchgemacht haben. Und je mehr, sagen wir, auch eigene Erfahrungen damit reinspielen, desto mehr sind die Leute davon auch betroffen gewesen und haben dem auch Aufmerksamkeit schenken können. Und die Gefahr ist jetzt natürlich, dass dadurch, dass die Grenzen wieder komplett zugemacht werden, immer weniger auch diese Möglichkeit besteht, auch direkten Kontakt herzustellen und dass damit auch dieses wieder in Vergessenheit geraten kann.
Sie haben das gerade schon erwähnt, dass Sie die mediale Aufmerksamkeit suchen, dass Sie auch den Kontakt zu Journalisten suchen, die Kooperation mit Journalisten. Es gab diesen Fall vom Mai 2016, ich weiß nicht, ob Sie da selber mit dabei waren, auf jeden Fall war die Sea-Watch zu einem Einsatz gerufen worden und konnte aber eben nicht mehr rechtzeitig kommen und alles, was sie noch vorfanden, waren tote Körper, die geborgen werden konnten und unter anderem halt ein Baby. Dieses Foto kann man bis heute im Internet sehen. Einer ihrer Mitarbeiter wurde dann fotografiert mit dem Baby im Arm. Es ist schwer zu ertragen, sich das Foto anzugucken, weil es sieht aus, als würde es schlafen, aber es ist tot und es wurde bewusst veröffentlicht. Waren Sie dabei damals?
Ich war nicht selber an Bord, aber natürlich kann ich mich an die Diskussion erinnern, auch an die Frage, an die ethische Frage, wollen wir dieses Bild veröffentlichen und kann man das der Öffentlichkeit zumuten? Was für ein Bild wird da sozusagen kreiert? Und es ist immer schwierig. Wichtig war uns vor allen Dingen, dass die Würde dieses Kindes in keiner Weise mit dem Foto in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich muss sagen, ich finde dieses Bild immer wieder, wenn ich sehe, sehr, sehr eindrücklich. Es beschreibt das ganze Drama, was da tagtäglich auf diesem Mittelmeer passiert, beispielhaft, muss man sagen. Und ich kenne den Aktivisten Martin, der auf diesem Bild abgebildet ist, auch und muss sagen, man sieht ihm an, mit welcher einer Trauer, mit welcher Hilflosigkeit, Verzweiflung er auch dieses Baby in dem Arm hält. Und er berichtet auch, dass er diesem toten Kind Kinderlieder vorgesungen hat. Einfach um mit dieser Situation in irgendeiner Weise fertig werden zu können. Und es ist insofern eine erschütternde Situation, ein erschütterndes Bild, aber es steht halt für so viel, was da draußen passiert, sodass wir uns dann auch sehr kurzfristig entschlossen haben, dieses Bild doch zu zeigen, weil es ist das, was auch in unserem Namen dort stattfindet und wir wehren uns dagegen und sagen, sowas darf nicht passieren und wir versuchen alles Mögliche, um das zu verhindern.
Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit solchen Bildern im Kopf um?
Nun, das ist natürlich wirklich schwierig. Solche Bilder im Kopf, die vergesst man nicht. Und ich habe lange Zeit in Krisenregionen dieser Welt gearbeitet und kann mich immer noch sehr gut an meine ersten Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen erinnern, auch wenn sie jetzt fast 20 Jahre zurückliegen. Und es ist halt alles das, was man nicht kennt, was einen unglaublich berührt. Das erste Mal wirklich Kinder sterben zu sehen, zum Beispiel an Erkrankungen oder in Situationen, die sonst beherrschbar wären, nur weil wir uns in einem anderen Kontext befinden, in einem Gebiet befinden, wo halt keine Ressourcen existieren, wo keine Infrastruktur da ist, um zu helfen, ist enorm schockierend, frustrierend und bringt einen irgendwo auch auf die Palme, macht einen wütend in so einer Situation, weil man hätte helfen können, wenn diese Welt anders wäre, als sie ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine unheimliche Motivation, weiterzumachen, einfach im Namen der Menschlichkeit. Und insofern denke ich, hat jeder natürlich auch seinen eigenen Umgang mit solchen Stresssituationen. Wir versuchen natürlich dort auch professionelle Hilfe möglich zu machen. Das heißt, unsere Crews werden professionell auch debrieft, wenn sie denn solche Dinge erlebt haben, und sollen auch im Nachgang dann noch die Möglichkeit haben, auch Psychologen in Anspruch zu nehmen. Wir haben ein Netzwerk, was uns da unterstützt, weil natürlich auch die Erfahrungen, die Hintergründe unserer Aktivisten und Aktivistinnen ganz unterschiedlich sind.
Hat dieses Bild für Sea-Watch was verändert?
Es hat einiges verändert. Überhaupt hat das Jahr 2016 viele von uns verändert, aber auch die Sicht auf das, was da passiert. Im Jahr 2015 hatten wir im Mittelmeer keine Toten zu beklagen während der Einsätze. Zum einen, weil das Wetter anders war, zum anderen, weil wir vielleicht auch schlicht und einfach Glück hatten. Wir haben immer wieder gehört, dass Boote verloren gegangen sind, von denen nie mehr jemand gehört hat, was mit ihnen passiert ist. Vermutlich sind sie gekentert untergegangen und viele Leute sind zu Tode gekommen, aber die haben wir nicht erlebt mit unserem sehr beschränkten Radius und Einblick natürlich mit der kleinen Sea-Watch 1. Heute ist natürlich mehr Möglichkeit, dort zu helfen. Es sind mehr Boote dort, das heißt, man erfährt mehr, was dort auch wirklich passiert, und der Zivilgesellschaft wird halt immer mehr Verantwortung auch zugeschoben, die wir gar nicht haben wollen.
Verantwortung, die eigentlich die europäischen Regierungen übernehmen sollten, das fordert Frank Dörner vom Verein Sea-Watch. Wir sprechen hier über die Arbeit von Sea-Watch, aber auch über die Macht der Bilder in den Köpfen und in den Medien. Vor 2 Jahren ist Sea-Watch gegründet worden. Das Thema Flüchtlinge sorgt in den Medien für große Aufmerksamkeit, und das wird auch immer wieder geschafft durch spektakuläre Aktionen. Und ein Moment ist durch die Medien gegangen, als der Gründer von Sea-Watch es geschafft hat, Günther Jauch in seiner Sendung eine Schweigeminute abzuringen. Haben Sie vielleicht damals auch gesehen, und darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Und wir springen mal zurück ins Jahr 2014. Da kannte noch niemand Sea-Watch, aber alle kannten Günther Jauch. Der hatte damals noch am Sonntagabend direkt nach dem Tatort seine Polit-Talkshow. Und in einer seiner Shows ging es um Flüchtlinge. Das war die übliche Runde, wenn man das mal so sagen darf. Politiker saßen auf dem Podium und sprachen über das Thema. Und im Publikum, da saß Harald Höppner, der Gründer von Sea-Watch. Wie gesagt, ein Verein, der damals noch relativ unbekannt war. Und dann passierte das hier.
Und wir haben es heute auch gerade wieder gesehen, dass in der letzten Woche 1000 Menschen gestorben sind im Mittelmeer. Und ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür. Wir möchten diesen 1000 Toten, die letzte Woche an unserer europäischen Außengrenze, an unserer deutschen Grenze gestorben sind, gedenken.
Herr Höppner, ich würde trotzdem gerne bei allem gedenken.
Herr Jauch, in Deutschland sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte.
Ja, immerhin 37 Sekunden hat diese Schweigeminute dann gedauert. Dann hat Jauch sie letzten Endes doch abgebrochen. Aber Harald Höppner hat dann doch eines geschafft, nämlich Jauch sprachlos zu machen. Schweigen im Fernsehen oder im Radio ist ja so viel ungleich schwerer als reden. Hier bei uns im Studio ist Frank Dörner, er ist zu Gast. Er begleitet uns heute durch die Sendung weltweit, und er ist eben Vorstand von Sea-Watch. Herr Dörner, damals diese Aktion bei Günther Jauch, das war ja zu einem Zeitpunkt, als die Sea-Watch noch, also das Schiff Sea-Watch, das Harald Höppner damals gekauft hat, noch im Hamburger Hafen lag. Und am nächsten Morgen sollte das Schiff in See stechen Richtung Mittelmeer. Haben Sie das damals auch gesehen im Fernsehen?
Ja, das war zu der Zeit, als ich so bei Sea-Watch eingestiegen bin sozusagen, und habe das natürlich gesehen und weiß auch noch, dass andere Leute, die das gesehen haben, sehr unterschiedlich auf diese Situation reagiert haben. Ich muss sagen, ich fand es sehr beeindruckend, dass Harald es geschafft hat, wirklich den Jauch zum Schweigen zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat auch wohl angeblich danach im Sender massive Diskussionen darüber gegeben, weil wenn man weiß, was so Sendeminuten kosten, dann ist das natürlich alleine von dem Faktor her enorm, was da passiert ist. Aber tatsächlich auch einem so bekannten Moderator dann einfach zu sagen, jetzt hören wir mal auf, hier immer zu quatschen, jetzt machen wir tatsächlich mal eine Schweigeminute und gedenken dieser fast 800 Menschen, die da gerade ertrunken sind und gehen mal in uns und überlegen uns, was heißt denn das eigentlich? Das war tatsächlich so neu und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es sehr beeindruckend, dass er das so durchgezogen hat. Es war sicher etwas, an das sich sehr viele Leute erinnert haben in dem Nachgang.
War das eigentlich geplant oder ist ihm das spontan in den Sinn gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also es ist zumindest, es hat gut funktioniert, sagen wir es so.
Darf jetzt jeder daraus interpretieren, was er mag. Es hat auf jeden Fall zu großer Aufmerksamkeit geführt. Wie waren die Reaktionen?
Tatsächlich war der erste Einsatz zu dem Zeitpunkt noch nicht gelaufen, aber es hat natürlich dazu geführt, dass auf einmal auch die Sea-Watch, die sowieso schon relativ gute Medienantworten bekommen hat, also eine relativ hohe Anerkennung dessen, was da überhaupt geplant war, natürlich auch mit sehr unterschiedlichen Konnotationen. Ne? Manche, die gedacht haben, jetzt kommen hier die absoluten Illusionisten und haben keine Ahnung von dem, auf was sie sich einlassen. Andere, die gesagt haben, das ist jetzt wirklich eine tolle Antwort von Leuten, die einfach versuchen, etwas zu machen und nicht nur sprachlos immer vor dieser Katastrophe stehen wollen. Also insofern hat tatsächlich dieser eigentliche Auftritt jetzt nicht großartig was verändert. Es hat, glaube ich, aber man wird immer wieder darauf angesprochen, so wie jetzt in diesem Interview auch, weil es halt so ungewöhnlich war. Insofern, glaube ich, hat es nochmal unterstrichen, dass wir in gewisser Weise sehr flexibel sind und unkonventionell und Dinge einfach machen, weil wir denken, dass sie richtig sind. Und wenn es eine Schweigeminute ist, dann fordern wir die ein. Und wenn es ein politisches Statement ist, dann fordern wir das ein. Und wenn es Hilfe ist, die gebraucht wird, dann tun wir die.
Harald Höppner, der Gründer von Sea-Watch, der hat ja auch ein Buch geschrieben über die Anfänge von Sea-Watch. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Da schreibt er nämlich auch über seinen Auftritt bei Günther Jauch. Und da schreibt er dann zum Ende hin, nach der Sendung sei Günther Jauch nochmal zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, Mensch, hätten Sie doch diese Minute genutzt, um Sea-Watch vorzustellen, mal zu erzählen, worum geht es eigentlich? Und da hat Harald Höppner gesagt, nö, das machen ja die Medien morgen.
Ja, das ist richtig. Das hat er sich sehr genau überlegt und das stimmte auch absolut. Das stimmte insofern, als das ganz klar war, wenn so eine Art Skandal dort passiert, dann hat das natürlich viel mehr Medienöffentlichkeit, als wenn nur erklärt wird, was Sea-Watch eigentlich ist, was man dann letztendlich auch auf der Webseite nachlesen kann oder in anderen Berichten. Das war sicher eine sehr, sehr gute Antwort auf so eine Frage.
Sie haben ja mit wenigen Leuten angefangen, mit einem kleinen Boot, das über 100 Jahre alt war. Und dann passieren solche Dinge. Muss man da auch lernen, mit einer Medienmaschinerie umzugehen?
Ja, natürlich ist es so, dass uns auch nicht alle Medien jetzt wohlgesonnen sind. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt sehr rechte Medien. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in sozialen Kanälen durchaus auch rechte Netzwerke ihr Unwesen treiben, die uns auch wirklich diffamieren.
Was lesen Sie da?
Also wir lesen ganz konkret, dass wir die Leute direkt hierher nach Europa illegal einschleusen würden, dass wir dazu beitragen, dass hier immer mehr Fremde herkommen und unsere Sozialsysteme unterwandern, bis hin zu übelsten Diffamierungen, die will man gar nicht wiederholen. Also insofern ist das der eine extreme Rand. Aber es gibt natürlich auch viele, die am Anfang vor allen Dingen sehr kritisch waren, ob wir überhaupt, sagen wir mal, logistisch, technisch in der Lage sind und überhaupt darauf vorbereitet sind, was wir da erleben. Viele haben uns vorhergesagt, dass wir die Ersten sein würden, die Seenotrettung brauchen, plus dass wir Leute in Gefahr bringen würden, weil wir nicht professionell sein würden, um diese Leute auch wirklich zu unterstützen und ihnen zu helfen in so einer Krisensituation, wenn Boote untergehen etc. Es gab einen Fall, wo auch ein Journalist kurz vor seinem Einsatz aufgrund Unstimmigkeiten in der Absprache etc. dann abgesprungen ist beziehungsweise auch vom Boot gebeten wurde. Und das hat natürlich auch zu einigen Verwerfungen geführt, einigen Diskussionen darum, wie gehen wir mit den Journalisten, Journalistinnen um, welche Absprachen müssen geklärt sein, sodass die ja auf engstem Raum zusammenlebenden Menschen dort auch gemeinsam funktionieren können und ihren jeweiligen Auftrag auch bestmöglich umsetzen können.
Also alles nicht so einfach, auch mit einem Medieninteresse muss man erstmal lernen, umzugehen. Frank Dörner hat uns das erzählt vom Verein Sea-Watch, das ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und was das für Menschen sind, die da an Bord gehen, warum die das machen. Die machen das ja alle ehrenamtlich und mehr oder weniger nebenbei in ihrer Freizeit. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde von weltweit nach dem Wort zur vollen Stunde. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Pazzi werden die Leute von Sea-Watch auf der Insel Lampedusa genannt. Die Verrückten heißt das übersetzt. Aber wahrscheinlich muss man auch ein bisschen verrückt sein im positiven Sinne, um seine Ferien, seine Freizeit zu opfern und dann mit einem Boot bei Wind und Wetter aufs Mittelmeer rauszufahren und dort Flüchtlinge in Seenot zu retten. Das alles macht der Verein Sea-Watch, den wir heute hier in Domradio weltweit vorstellen. Über 2000 Menschen, sagt der Verein, hat er bislang schon gerettet aus Seenot. Und an Bord des Schiffes sind immer Techniker, Nautiker, medizinisches Personal, aber eben auch viele Freiwillige, die einfach überall da anpacken, wo eben Not am Mann ist. Frank Dörner ist heute hier zu Gast in Domradio weltweit. Er gehört dem Vorstand von Sea-Watch an. Er war auch schon häufiger mit bei den Einsätzen an Bord. Herr Dörner, Sie sind Arzt in Ihrem normalen Leben, wenn man das so sagen darf. Sie waren aber auch schon mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs in vielen Krisengebieten. Sie waren zum Beispiel im Irak, im Südsudan. Sie haben einen Ebola-Einsatz in Sierra Leone mitgemacht. Das heißt, Sie wissen, wie es funktioniert, Arbeit in Krisengebieten. Dieser Einsatz mit Sea-Watch, was bedeutet das eigentlich für Sie? Also ist das jetzt nochmal eine neue Qualität für Sie?
Sicher, es ist was anderes. Es ist einfach auch, weil die ganze Umgebung eine andere ist. Also erstmal sich auf dem Wasser zu bewegen, ist grundsätzlich anders als alles, was man auf dem Land macht. Das kannte ich so nicht und das kannte auch Ärzte ohne Grenzen bis vor kurzem nicht, bevor sie angefangen haben, auch selber Boote auf das Mittelmeer zu bringen, um den Flüchtlingen dort die notwendige Hilfe zuteilwerden zu lassen. Entsprechend sind dann auch die Hilfsmöglichkeiten natürlich anders als das, was wir sonst erleben. Die Bedrohungslage ist häufig auch eine sehr schwierig einschätzbare, denn tatsächlich haben wir wenig konkrete Hinweise darauf, was in Libyen passiert. Welche Regierung ist nun wirklich verantwortlich für welchen Bereich? Denn es ist eine sehr schwierige politische und militärische Gemengelage, die dort einfach vorherrscht. Die Zentralregierung ist nur in der Lage, im Moment überhaupt den Bereich Tripolis zu kontrollieren, plus den Hafen, und alles andere ist sozusagen aufgeteilt in verschiedene Einflusssphären. Und wer da zum Beispiel die libysche Küstenwache ist, genau, das wissen wir auch nicht. Woher zum Teil die Boote kommen, welcher Gruppe sie wieder angehören, ist völlig undurchsichtig und für uns im Vorhinein dann häufig gar nicht absehbar. Also insofern ist es schon ganz anders als das, was ich vorher an Erfahrungen hatte. Was natürlich den direkten Umgang mit den Menschen angeht, ist es doch häufig sehr ähnlich.
Was machen Sie eigentlich, wenn Ihnen da so ein schaukelndes Boot mit 150 Personen begegnet? Ich nehme an, das ist ziemlich wackelig, da darf sich keiner auch nur falsch bewegen. Wie verhindert man eigentlich, dass da eine Massenpanik ausbricht?
Das ist tatsächlich so, dass häufig in diesen Booten kaum mehr Platz ist, sodass die Leute alle stehen müssen. Häufig dann auch Wasser, so eine Gülle irgendwie in diesem Boot drin ist, die natürlich aus zum Teil Benzin besteht, zum Teil Meerwasser, Exkremente etc. Je länger die Leute an Bord sind, immer toxischer wird. Wir sehen zum Beispiel häufig auch verbrennungsähnliche Situationen von Leuten, die dann da drin sitzen. Und das sind dann häufig die Kinder, das sind die Frauen vor allen Dingen, die diese Situation haben, weil sie unten in diesem Wasser sitzen, was dann wirklich extrem ätzend letztendlich ist. Ja, wir versuchen, wenn wir uns annähern an ein solches Boot, die Panik zu vermeiden, indem wir klar und deutlich mit den einzelnen Leuten sprechen, die wir vorher identifiziert haben. Wir sehen zu, dass immer einer als direkter Ansprechpartner gilt, der sozusagen mit uns kommuniziert und dann das übersetzt jeweils in die verschiedenen Sprachen, sodass wir gar nicht an Bord gehen, sondern immer nur die Erklärungen geben und dann die Rettungsmittel ausgeben, die dann einzeln verteilt werden. Und in der Regel klappt das sehr gut. Allerdings hatten wir einen fürchterlichen Zwischenfall, bei dem die libysche Küstenwache bei einem Einsatz, den wir schon begonnen hatten, auf einmal auftauchte, mit Gewalt uns daran hinderte, weiter zu helfen und dann selber dieses Boot mit Gewalt sozusagen betreten hat. Als sich das dann wirklich in eine Panik entwickelte, sich schnell aus dem Staub gemacht hat, in dem Moment dann dieses Boot unterging und 150 Leute im Wasser landeten und das bei Nacht.
Von denen Sie sagten, die können alle nicht schwimmen.
Von denen viele nicht schwimmen konnten, offensichtlich auch, denn wir haben mindestens 20, 30 Menschen, wir wissen gar nicht, wie viele es letztendlich waren, dabei verloren. Die sind vor den Augen der Helfenden auch untergegangen, ertrunken, und man konnte nur letztlich sagen, dass überhaupt so viele Menschen gerettet werden konnten, ist der enormen Einsatz von unserer Crew zu verdanken. Und man kann auf der anderen Seite nur anklagend sagen, dass was dort passiert ist, ist fahrlässige Tötung im besten Falle gewesen.
Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn Sie vor Ihren Augen sehen, dass Menschen sterben und Sie, so sehr Sie sich auch anstrengen, Sie und Ihr Team nicht alle retten können?
Nun, das ist mir ehrlich gesagt auf der Sea-Watch noch nicht passiert. Bei meinen Einsätzen ist niemand vor meinen Augen gestorben. Ich kenne solche Situationen aus anderen Einsätzen. Der Vorteil von medizinischem Personal in der Regel ist, dass wir solche Situationen ähnlich schon kennen und mit einer gewissen professionellen Distanz an diese Situation auch rangehen können. Das ist eindeutig etwas, was wir gelernt haben während unserer Ausbildung, während unserer Praxisausübung. Und das ist natürlich auch hier nicht anders. Wir können das aufbauen und können das einsetzen, was bei vielen anderen häufig, glaube ich, ein größeres Problem einfach darstellt, weil sie sowas gar nicht kennen. Aber natürlich ist es so, dass jede Geschichte einen mitnimmt und auch einen Verarbeitungsprozess, der langwierig ist, mit sich zieht. Die Leute gehen da sehr unterschiedlich mit um. Ja, und ich glaube, viele der Geschichten werden uns auch dann ein Leben lang weiterverfolgen. Was man machen muss, ist halt viel drüber reden, auch mit den Leuten, mit denen man gemeinsam in so einem Einsatz war. Das hilft und trotzdem bleiben die Bilder natürlich da.
Sie sind Allgemeinmediziner, Sie kommen aus Berlin. Das heißt, in Ihrem richtigen oder in Ihrem deutschen Leben, wie auch immer man das nennen mag, sind Sie ganz normaler Arzt und schlagen sich mit, was weiß ich, Grippe und verstauchten Füßen rum?
Ja, das ist das mein tägliches Geschäft, aber man kann ja nicht sagen, dass es den Leuten dort weniger schlecht geht. Die Leute leiden alle und insofern ist es natürlich für mich, ist jeder Patient, ist jeder Mensch, der zu mir kommt, mit seinen eigentlichen Befindlichkeiten derjenige, auf den ich mich voll und ganz konzentriere. Egal, ob er aus einem fernen Land kommt oder in Seenot sich befindet oder auch meine Patienten vor Ort.
Wie kamen Sie denn zu Sea-Watch? Gab es da irgendwas, was bei Ihnen der Auslöser war, zu sagen, da möchte ich gerne mitmachen?
Ist ein bisschen kuriose Situation gewesen, weil ich war ja als Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen tätig und wir haben so eine Art Rotationssystem. Das heißt, nach 6 Jahren endet der Turnus und man übergibt dann an den Nachfolgenden. Das ist festgeschrieben und ist auch eigentlich eine sehr gute Sache, sodass ich mich von dieser Organisation erstmal wieder auf meine medizinischen, praktischen Tätigkeiten besonnen habe und dann wieder angefangen habe, als Arzt zu arbeiten und stand dann eines Märzmorgens in diesem tristen Berlin unter der Dusche und hörte auf einmal dieses Interview mit Harald Höppner, der in seiner sehr kantigen und doch sehr klaren Art dann einfach sagte, wir haben jetzt dieses Schiff gekauft und wir machen das fertig und auch wenn wir keine Ahnung haben, wie es geht, wir machen das jetzt. Und ich dachte spontan, boah, das ist exakt die Herangehensweise, die wir brauchen, um nicht immer nur über alles zu reden und zu lamentieren und sich schlecht zu fühlen. Da willst du jetzt mitmachen.
So kam das also, dass Frank Dörner bei Sea-Watch angefangen hat. Heute sitzt er mit im Vorstand des Vereins. Und wir sprechen heute über die Arbeit von Sea-Watch. Sea-Watch, die im Mittelmeer Seenotrettung betreiben. Das ist das eine Ziel, das der Verein sich gesetzt hat, Menschenleben zu retten. Das andere ist es aber auch, immer wieder auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam zu machen. Und dann wird es politisch. Und wie sähe sie aus, die politische Lösung, die Leute von Sea-Watch vorschlagen würden? Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Natürlich ist das, was ein kleines Boot leisten kann, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist auch ein Dorn im feisten Hintern Europas, das behauptet, aktiv Menschen vor dem Ertrinken retten zu wollen, während es in Wirklichkeit nur darüber nachdenkt, wie die Mauern noch unüberwindlicher gestaltet werden können. Das hat Frank Dörner geschrieben in seinem Logbuch auf einer seiner ersten Einsätze mit der Sea-Watch im Mittelmeer. Wir sprechen heute hier über die Arbeit des Vereins, der Menschen auf dem Mittelmeer aus Seenot rettet. Und Frank Dörner ist einer der Vorsitzenden des Vereins. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung weltweit. Herr Dörner, wie haben Sie das denn gemeint mit dem Dorn im feisten Hintern Europas?
Ja, man muss, das ist natürlich sehr plakativ und provokant gemeint, aber es ist einfach so, dass es nach wie vor uns hier sehr gut geht im Vergleich zu vielen Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, grundsätzlich zu überdenken, wie wir auf Kosten anderer nach wie vor leben. Denn man braucht nicht zu denken, dass mit dem Kolonialismus eine Ära vorbeigegangen ist, die Ausbeutung bedeutet hat, die letztlich Armut für viele Menschen bedeutet hat. Auch das ist heute noch Realität. Und vieles, was wir hier so selbstverständlich in Anspruch nehmen in unserem täglichen Leben, wird einfach ganz massiv und schrecklich bezahlt auf der anderen Seite der Welt, in Anführungsstrichen, auch hier. Nämlich häufig durch Kinderarbeit, durch Zerstörung der lokalen Märkte, durch Ausbeutung unter schlimmsten Arbeitsbedingungen. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass nun die Menschen irgendwann nicht nur wegen Krieg und Vertreibung kommen, sondern auch, weil sie einfach ihr Leben nicht mehr leben können, weil sie ihre Familien nicht mehr ernähren können etc. Und das ist für mich ein ganz normaler Grund zu fliehen, einer Situation zu entfliehen, in der ich keine Perspektive, keine Hoffnung mehr habe. Und jeder von uns würde das genauso machen. Und wir können alle Rechte in Anspruch nehmen, weil wir halt europäische Pässe haben. Wir können in vielen Ländern dieser Welt einfach Geschäfte tätigen. Wir können dort einreisen, wir können dort Urlaub machen etc. Und wir verwehren einem Großteil der Menschheit einfach diese einfache Möglichkeit, sicher in unser Land zu kommen. Mit welchem Recht eigentlich?
Nun gibt es viele, die andersrum argumentieren, auch viele Politiker, die sagen, wir können sie aber nicht alle aufnehmen, weil dann ist Deutschland voll. Was ergegnen Sie denen?
Ich glaube, dass es eine relativ rhetorische Frage ist, denn damit werden Ängste geschürt. Zum einen ist es so, dass nur ein wirklich kleiner Teil der Bevölkerung jeweiliger Länder irgendwie überhaupt fliehen wollen. Manche Leute scheinen tatsächlich das Bild eines Massenexoduses Afrikas nach Europa zeichnen zu wollen. Und was wir immer wieder erleben und was in den Gesprächen ganz klar ist, die meisten Menschen fliehen, weil sie keine Perspektive haben. So in dem Moment, wo sich die Situation verändert, werden sie wieder zurückgehen, in den allermeisten Fällen. Und das ist genau das, woran wir arbeiten müssen. Aber es gibt keine kurzfristige Lösung für dieses hochkomplexe Thema, was sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte letztlich irgendwie manifestiert hat. Und da brauchen wir uns auch nicht in die Tasche zu legen. Wir werden auch mit noch höheren Mauern und noch mehr Abschreckung die Leute nicht daran hindern, dass sie kommen. Und entsprechend ist es an der Zeit, einfach umzudenken, nämlich dahingehend, inwieweit wir in der Lage sein wollen, auch wirklich ein menschliches Europa zu kreieren. Und natürlich auch die anderen europäischen Regierungen mit in die Pflicht zu nehmen. Und das ist natürlich eine große politische Herausforderung.
Auf dem Plakat von Sea-Watch steht: Suchen, retten, legalisieren. Das heißt, Ihre Botschaft ist auch eine politische, oder Sie wollen auch politisch sein?
Auch hier ist es schwierig, nicht politisch zu sein. Und natürlich sind wir eine humanitäre Organisation, weil wir auf eine humanitäre Krise reagieren. Nur ist dieses keine Naturkatastrophe. Dieses ist eine politische Krise, die in eine humanitäre Situation letztlich mündet. Und wir müssen deswegen natürlich auch eine politische Analyse haben. Und wir sehen, was dort passiert. Und wir sehen auch, was in der Zukunft passieren wird. Wir erleben, wie Leute daran gehindert werden, jetzt zum Teil ihr Recht auf Flucht, auf Veränderung ihrer Lebensumstände in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, insofern sind wir auch eine politisch denkende Organisation und wir äußern uns auch zu den Umständen, die wir antreffen.
Was ist denn Ihre konkrete politische Forderung? Was muss denn passieren, damit das Sterben auf dem Mittelmeer aufhört?
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich denke, das eine ist ganz klar zu fordern, dass wirklich die Hilfe, die notwendig ist in der Seenot, einfach auch geleistet wird und nicht von zivilgesellschaftlich organisierten NGOs, so wie wir das sind. Wir sollten dann nicht draußen sein müssen. Aber es kann ja nicht sein, dass diese hochmilitarisierte Zone einfach die Menschen sterben lässt. Denn es kann mir keiner erzählen, dass nicht ganz genau klar ist, wo diese Schiffe längs fahren und wo die sind. Das wäre ein absolutes Armutszeugnis für diese ganze Militärtechnologie, die sich da auf dem Mittelmeer befindet. Insofern ist das ein politischer Schachzug und ein Interesse, was dahinter steht, auch wirklich die Abschreckung als probates Mittel der Politik zu etablieren. Da muss etwas dagegen gesetzt werden. Auf der anderen Seite muss den Leuten auch ermöglicht werden, überhaupt ohne Gefahr ihr Recht auf Asyl und eventuelle Migration, aus welchen Gründen auch immer, in Anspruch zu nehmen und das ohne sich in Lebensgefahr zu begeben. Wie das genau umgesetzt werden kann, das ist natürlich eine große Diskussion und sehr schwierig. Und ich denke, das, was im Moment passiert, ist halt eine Politik, die versucht, mehr oder weniger mit Gewalt zu verhindern, dass Menschen überhaupt noch an dieses Meer rankommen und auf diese Boote kommen. Und das ist meiner Meinung nach reine Augenwischerei und einem rein innenpolitischen Druck von rechts geschuldet, den wir absolut als falsch und schrecklich betrachten.
Also klare Meinung von Frank Dörner von Sea-Watch. Es muss legale Einreisemöglichkeiten geben, damit sich die Menschen nicht mehr in Gefahr begeben müssen. Das sagen die Macher von Sea-Watch. Den Verein stellen wir heute hier vor, bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. 5000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr gestorben bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Dabei ist es ja nicht so, als wäre niemand im Mittelmeer unterwegs, der den Ertrinkenden helfen könnte. Im Gegenteil, da ist ganz schön viel los im Mittelmeer. 8 Operationen mit Dutzenden von Schiffen, die kämpfen, retten und jagen momentan vor den südlichen Küsten Europas. Aber eben keine der Missionen hat den ausdrücklichen Auftrag, Menschen in Seenot zu retten. Das hat bis zum Jahr 2014 Mare Nostrum gemacht. Das war eine Operation der italienischen Küstenwache. Doch irgendwann haben dann die Italiener entnervt aufgegeben, weil sie die Kosten alleine tragen mussten und weil sie keine Hilfe vom Rest der Europäer bekommen hatten. Jetzt sind zahlreiche andere Operationen im Mittelmeer unterwegs, die sich aber eben vor allen Dingen auf den Grenzschutz oder zum Beispiel auf die Verfolgung von Schleuserbanden konzentrieren sollen. Tatsächlich ist allerdings der Erfolg bislang eher bescheiden, auch weil sich an Bord der Flüchtlingsboote eigentlich gar keine Schlepper befinden. Frank Dörner von Sea-Watch ist heute hier zu Gast in Domradio weltweit. Wir stellen den Verein Sea-Watch vor. Der Verein ist auf dem Mittelmeer mit einem Boot unterwegs, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Herr Dörner, für mich und vielleicht für viele andere mag das überraschend klingen, da sind gar keine Schleuser an Bord. Wie kann denn das eigentlich sein? Also beobachten Sie das auch?
Ja, klar. Diese Idee mit den Schleppern, die auf den Booten sind, ist an sich schon so absurd, dass man sich einfach fragen muss, wie man darauf kommen könnte. Weil man braucht einfach nur die Realität kurz zu beschreiben und dann weiß man eigentlich, das sind Geschäftsleute, die dort hinterstecken. Die wollen Geld verdienen und die wissen, was sie ihren Klienten verkaufen. Nämlich eine Todesfahrt auf einem völlig unsicheren Meer, bei dem viele, viele Menschen sterben. Und welcher Geschäftsmann wäre so bescheuert, sich dieser absoluten Gefahr mit unzureichendem Material, mit nicht ausreichendem Kraftstoff, mit nicht ausreichendem Wasser und so weiter auszusetzen. Das an sich widerspricht jeder Logik in gewisser Weise. Und unsere Informationen bzw. das, was wir sehen, spricht auch eine eigene Sprache. Das sind Leute, die dort häufig den Motor bedienen bzw. überhaupt als Steuermenschen dienen, die irgendeine Art von Erleichterung für diese Überfahrt bekommen haben, in letzter Sekunde dort eingesetzt werden, meist überhaupt keine nautischen Kenntnisse haben und entweder weniger bezahlen müssen oder vielleicht auch umsonst dort einfach fahren können, die Pinne in die Hand gedrückt bekommen und dann als sogenannte Schleuser fungieren.
Es gibt ja zahlreiche Operationen im Mittelmeer, beispielsweise die Operation Sophia, die vor allen Dingen Jagd auf Schlepper macht. Es gibt die Frontex-Missionen, die sich auf Grenzschutz konzentrieren, um mal einige zu nennen. Alle müssen eigentlich Menschen in Seenot aufnehmen, wenn sie sie finden. Aber das ist offensichtlich sekundär, sagen Sie?
Nun, das ist natürlich schwierig. Also ich würde es in erster Linie als eine politische Nebelkerze bezeichnen, die dort gezündet wird, um Aktionismus zu demonstrieren. Also um zu sagen, wir machen doch ganz viel und wir bauen auch hier ein Drohszenario auf. Wir könnten ja. Und im Übrigen ist natürlich eine Kriminalisierung dessen, was da passiert, auch die Intention. Also abschreckend soll das auf jeden Fall sein für alle, die danach kommen. Und insofern hat das schon seine Funktion. Ich möchte nur wirklich ganz, ganz massiv in Frage stellen, dass damit irgendein Ziel erreicht wird, kriminelle Netzwerke zu zerstören oder Ähnliches. Das ist völlig illusorisch mit solchen Mitteln.
Die einzige Operation, die ja sozusagen in dem Sinne agierte, wie Sie es heute tun, war ja Mare Nostrum, die dann wegen Geldmangel eingestellt wurde.
Ja, Mare Nostrum war ja rein von den Italienern finanziert und meines Wissens nach waren das keine irren Summen, die da auch gebraucht wurden. Nur hat sich aber im Nachgang, als die Italiener gesagt haben, sie wollen das nicht mehr alleine bezahlen, wurde von der EU behauptet, man könne dieses Geld nicht aufbringen und entsprechend wurde dann dieses Mare Nostrum, was sie mit eigenen Schiffen letztlich besetzt hatten, dann nicht weitergeführt. Und heute muss man davon sprechen, dass es was wir erleben, ist hier das Mare Mortum. Also es wird immer mehr dort gestorben. Und man kann einfach, wie gesagt, nur sagen, es kann nicht das Geld sein. Es ist eine Strategie dahinter, um einen sogenannten Pull-Faktoren etwas entgegenzusetzen. Das heißt, man möchte ganz klar nicht es den Leuten zu einfach machen, dass sie dieses Meer überqueren. Und da gehört dazu, dass sie Risiken eingehen müssen, weil man sonst die Gefahr sieht, dass mehr Menschen kommen und auf der anderen Seite aber auch die eigene Bevölkerung innenpolitisch dieses nicht mittragen könnte.
Das Mittelmeer ist zum Toten Meer geworden, das sagt Frank Dörner aus dem Vorstand von Sea-Watch, ein Verein, den wir heute hier in Domradio weltweit vorstellen, die mit einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs sind, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Und warum die das machen, welche persönlichen Beweggründe möglicherweise auch hinter dieser Arbeit stecken, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Frank Dörner ist heute hier zu Gast in Domradio weltweit. Frank Dörner ist aus dem Vorstand des Vereins Sea-Watch. Der Verein ist mit einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge, die in Seenot geraten, zu retten. 2000 Menschen wurden bislang in den vergangenen 2 Jahren durch den Verein gerettet, das sagt Sea-Watch. Zugleich sind aber auch allein im vergangenen Jahr über 5000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. Das sind Zahlen, die das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, gerade erst rausgegeben hat. Herr Dörner, Sie sind da auf dem Mittelmeer unterwegs, Sie und Ihre Mitstreiter, aber Sie können natürlich nie alle retten. Ist es nicht auch ziemlich frustrierend?
Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir können die politischen Rahmenbedingungen im Moment nur sehr, sehr wenig beeinflussen. Aber es ist der Tropfen auf den heißen Stein, der vielleicht die nötige Abkühlung bringt, um Leute zum Umdenken zu bewegen. Und ich glaube, das ist in jedem Falle im Namen der Menschlichkeit, im Namen der Humanität ein absolut notwendiges Mittel. Und man hat ja gesehen, dass auch viele, viele Menschen auch in Deutschland aktiv geworden sind. Das heißt, es gibt ja ein Potenzial von Menschen, die auch bereit sind, sich selber zu engagieren. Und auch dafür wollen wir einfach ein Beispiel sein, dass man mit relativ kleinen Mitteln, wenn man Dinge machen will, das auch machen kann. Und es ist insofern auch erfolgreich, weil wir mehr Schiffe jetzt haben, als wir das noch im letzten Jahr hatten. Wir haben mehr Akteure, die bereit sind, auch dort einzuspringen, und wir hoffen, dass wir in der Zukunft auch größere Netzwerke flechten können, um auch wirklich diesem enormen Rechtsruck etwas entgegenzusetzen.
Was ist denn, wenn Sie jetzt so an Ihre Einsätze zurückdenken, gibt es da so einen bewegendsten Moment, einen Moment, der sich Ihnen eingebrannt hat im positiven oder negativen Sinne?
Ja, es gibt immer wieder sehr bewegende Momente, wenn man mit den Leuten redet, die man dort an Bord hat. Und wir hatten dieses Mal, dadurch, dass sie halt länger auch an Bord waren und wir sogar Menschen über Nacht an Bord hatten, zum Beispiel auch längere Zeit zu sprechen. Und ich erinnere mich noch gut an einen somalischen jungen Mann, der 16 war, dem es sehr schlecht ging, der kaum gehen konnte und den wir dann auf ein Boot verbracht haben, der wirklich an Händen und Beinen jeweils verbunden war, weil er dort infizierte Krätze hatte, die super infiziert waren. Also richtig, konnte vor Schmerzen eigentlich kaum mehr gehen. Und wir haben ihn dann auf dieses Schnellboot verbracht. Und ich weiß noch genau, wie als er abfuhr, er dann trotzdem aufstand, sich umdrehte und uns noch zugewunken hat mit dieser bandagierten Hand. Das war so ein Moment, wo ich auch dachte, das zeigt so viel Hoffnung, die da wieder geweckt worden ist, obwohl es diesem Menschen so schlecht ging und der so viel Grund hatte, verzweifelt zu sein, scheint das, was er jetzt erlebt hat, doch ihm Mut und Kraft gegeben zu haben, und alleine dafür lohnt sich das.
Sind diese Einsätze eigentlich gefährlich? Also zum einen wegen Seegang, was auch immer da auf dem Meer passieren kann, zum anderen aber auch gibt es Konfrontationen beispielsweise mit Frontex?
Nein, Konfrontation mit Frontex haben wir bis jetzt nicht gehabt, außer auf medialer Seite, wo jetzt die Messer gewetzt werden von Frontex-Seite offensichtlich. Wir haben natürlich auch Kritik geäußert in verschiedenen Situationen, in denen unserer Meinung nach nicht entsprechend geholfen wurde. Insofern sind wir darüber nicht sehr überrascht. Aber generell ist natürlich so ein Einsatz durchaus nicht ungefährlich. Wir versuchen das bestmöglich zu kontrollieren und das Risiko natürlich zu minimieren, wo es nur geht. Wir versuchen, Ablaufpläne zu haben, den Leuten, die neu mit uns fahren, auch ein gewisses Training vor dem Auslaufen zur Verfügung zu stellen. Aber man kann sich vorstellen, dass natürlich wir uns auf einem Meer befinden, was sich bewegt. Und alleine das an sich ist natürlich, wenn man hantiert mit Booten, wenn man mit Material dort hantiert, wenn man auch mit Menschen dort umgehen muss, die auf dieses Boot kommen, hat natürlich gewisse Risiken, die dann auch nicht immer vorhersehbar sind. Bis jetzt haben wir zum Glück keine schwereren Verletzungen dort erlebt, aber es ist nicht auszuschließen, dass selbst mit den besten Vorbereitungen trotzdem irgendwann mal etwas passiert, wo jemand auch sich ein Bein bricht oder so Ähnliches passiert.
Wie oft sind Ihre Einsätze im Jahr und wie lange sind Sie denn unterwegs?
Bis jetzt war ich halt dreimal mit der Sea-Watch vor der libyschen Küste und habe auch eine längere Zeit die Einsätze in Lesbos sozusagen von Berlin geleitet. Das heißt, bin jetzt im Vorstand dieser Organisation. Wir versuchen also viel der Hintergrundarbeit auch mitzumachen. Letztendlich sind wir 19 Leute, die, wovon 5 Vorstand sind und 14 Mitglieder. Und wir teilen uns, so gut es geht, die ganzen Aufgaben, die im administrativen, organisatorischen, repräsentativen und sonstigen Bereichen einfach da sind. Wir machen das ja alle in unserer Freizeit. Wir machen das in unseren normalen Ferienzeiten und müssen natürlich unser ganzes Leben drumherum bauen. Und das klappt mal besser und mal weniger.
Warum machen Sie das eigentlich?
Warum ich das mache, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist so ein bisschen das Gefühl, dass wir in sowieso einer Gesellschaft leben, die uns sehr viele Möglichkeiten einfach offeriert und dass es sehr viele Menschen auf dieser Welt gibt, die diese Möglichkeiten nicht haben. Ich möchte mich engagieren, halt, dass es vielleicht etwas weniger Leid gibt auf dieser Seite und auf der anderen Seite habe ich nichts dafür getan, dass es mir hier so gut geht und die anderen haben nichts Böses getan, dass sie so schlecht behandelt werden müssen. Insofern ist es auch eine Frage der Solidarität und der Fairness und ich denke, das ist meine Art, da ein bisschen was versuchen zu auszugleichen.
Das sagt also Frank Dörner aus dem Vorstand von Sea-Watch, ein Verein, der mit einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs ist, um dort Flüchtlinge in Seenot zu retten. Über diese wichtige Hilfe haben wir heute hier in Domradio weltweit gesprochen. Eine Hilfe, die die Macher alle ehrenamtlich machen, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Deswegen ist der Verein Sea-Watch auch auf Spenden angewiesen. Die freuen sich über Unterstützung und wenn Sie helfen wollen, dann finden Sie alles Weitere bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Da finden Sie weitere Infos zu Sea-Watch, den Link zu dem Verein und natürlich auch den Spendenkontakt. Ja, und Ihnen, Herr Dörner, danke ich recht herzlich für den Besuch im Studio, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns heute so lange und ausführlich über Ihre Arbeit zu berichten.
Ja, bitte gerne.
Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.